Herzlich willkommen hier auf diesem Kanal, mitten in einem doch sehr wechselhaften Sommer 2026. Mein Name ist Andreas Poltrak und neben mir mein geschätzter Kollege Jonathan Fasel.
Hallo Andreas.
Und Jonathan, hier geht es um Energiewende und Klimaschutz mit Fokus auf Sachsen. Und wir haben wieder einige Artikel rausgesucht. Was erwartet uns denn heute?
Ja, also das Sommerloch wird in der Energiewende geprägt von bundesweiten Debatten. Deswegen haben wir was zu Reiches Heizungshammer, der jetzt gerade frisch auf dem Tisch liegt, der auch gleichzeitig noch die Energiewende abwirkt über verschiedene andere Maßnahmen, dazu gleich mehr. Und wir haben ein Beispiel aus Sachsen mitgebracht, das sehr schön die Folgen des Protestirrsinns zeigt, der auf kommunaler Ebene immer wieder mal passiert.
Genau, da geht es genau genommen um die Windkraft. Da gehen wir halt mal wieder drauf ein. Und das Ganze nach dem Intro.
Ja, heute mal mit einem wirklich sächsischen Thema zum Beginn an. Wir wollen mal kurz genauer gucken auf die Wasserstände in Sachsens Gewässern, Sachsens Flüssen vor allen Dingen. Und hier gibt es einen Artikel von der Sächsischen Zeitung vom 13. Juli 2026. Titel: kein Niederschlag in Sicht. In Sachsens Flüssen wird das Wasser knapp. Und nein, das ist keine Übertreibung. Es ist wirklich ein absoluter Ausnahmezustand im Moment. Seit 2014 gibt es immer wieder Jahre, in denen wir vermehrt Niedrigstände haben in Sachsens Flüssen. Aber der derzeitige Stand, den wir jetzt haben, der ist nochmal eine neue Qualität. Und zwar auch in Bezug auf die letzten paar Jahre. Warum? Also, aktuell fließen in Sachsens Flüssen ungefähr 20-50% des normalen Wasserstands um diese Jahreszeit. Also weniger als die Hälfte des Wassers, das eigentlich da sein sollte. Extrembeispiel, Schwarze Elster, nur 7% des Wassers fließt noch durch, der eigentlich durchfließen sollte. Es ist das schlimmste Jahr seit immer, seit Beginn der Messungen. Es war noch nie so schnell so trocken in Sachsens Flüssen, also auch schon im Mai im Endeffekt, im Vergleich zu den Jahren in 2018, zu 2019, zu 2021, Achtung, nicht und, sondern bis 25. Also die letzten 5 Jahre war es ebenfalls schon zu trocken. Aber trotzdem ist 26 nochmal ein neuer Tiefpunkt. Das Grundwasser ist betroffen, ist ebenfalls auf historisch niedrigem Pegel. Es ist schon wieder ein Jahrhundertereignis, das zweite innerhalb von 10 Jahren. Es ist unglaublich. Die Elbe ist betroffen, Schifffahrt nach Bad Schandau von Dresden aus ist vorbei, nach Meißen auch nicht mehr. Und das, obwohl in der Elbe sogar noch die Lage verbessert wird, aktiv durch Stauseen aus der Moldau, die quasi eingeleitet werden. Und das Ganze hat nicht nur einfach einen optischen Effekt, sage ich mal, sondern es hat einen Effekt für uns alle. Und zwar die Nähr- und Schadstoffkonzentration im Boden und im Wasser nehmen zu. Das führt auch, naja, zu mehr Wärme im Wasser insgesamt und dann entstehen Algen und Bakterien und das Wasser ist unreiner und die Böden auch. Die Pflanzen leiden, die Natur leidet insgesamt. Das ist schon sehr, sehr schwierig für das gesamte Ökosystem auch rundherum. So, immerhin, das kann man sagen, die Trinkwasserversorgung für uns Menschen ist gesichert. Natürlich nicht, dass man jetzt hier anfangen sollte, irgendwelche Vorgärten zu gießen. Aber auf der Warte ist noch alles in Ordnung. Da tut man halt einfach auch mittlerweile schon ganz viel, um die Versorgung stabil zu halten. Das ist in anderen Teilen Europas schon ganz anders mittlerweile. Ja.
Ja, wir bleiben gleich mal beim Wasser. Hier noch 2 Meldungen. Die eine aus der Leipziger Zeitung mit der Überschrift Wasser, warum wir uns gewaltige Sorgen um das lebendige Nass machen sollten. Sommerzeit, Urlaubszeit, Lesezeit, zumindest für einige von uns. Und der Artikel führt nicht nur zum Thema Wasser aus, sondern ist gleichzeitig eine Buchempfehlung. Wasser, das bedrohte Element, wie wir unsere Lebensgrundlagen zerstören, von Mujib Latif. Und also wer noch Urlaubslektüre sucht, dem mag das empfohlen sein. Wobei, ich habe es jetzt auch noch nicht gelesen. Was der Artikel bringt, ist doch einiges in dem Buch sehr heftig. Also der Autor des Artikels sagt, dass er sozusagen von keinen anderen Büchern von Mujib Latif so betroffen war wie von diesen. Gleichzeitig, wenn man den Artikel liest, muss man feststellen, also wahrscheinlich auch das Buch, dass mit der zunehmenden Verblödung, O-Ton-Artikel, abgerechnet wird. So heißt es, die Verblödung ist ja unübersehbar. In den Social Media bilden sich immer mehr Experten ihre Meinung und bombardieren auch einen erfahrenen Forscher wie Latif mit grimmigen Mails, indem sie ihm erklären, dass Wissenschaft Bullshit ist und es den Klimawandel gar nicht gibt. Also, das werden wir wahrscheinlich alle schon beobachtet haben, dass da fernab von jeglicher Statusprüfung, also dass man erstmal schaut, mit wem rede ich überhaupt und hat ja möglicherweise Expertise, von der ich selbst weit entfernt bin. Diese Prüfung gibt es bei vielen unserer Zeitgenossen nicht mehr. Und so heißt es dann auch weiter in dem Artikel, die selbsternannten Experten sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Also jetzt wird quasi ein Stück weit, ich will nicht sagen zurückrudert, sondern man nimmt sie in ihrer Verantwortung ein Stück weit in Schutz, denn die eigentlichen Kampagnen gegen jede Form von Klimaschutz werden in den Thinktanks der Superreichen und der fossilen Wirtschaft ausgedacht, unterfüttert mit richtig viel Geld. Und darum geht es ja letztlich, den Erhalt eines hochprofitablen Geschäfts mit Kohle, Erdöl, Erdgas. Auch etwas, was nicht unbedingt neu ist, aber was wir uns immer mal wieder vor Augen halten kommen sollten. Woher kommt das eigentlich? Also tatsächlich, in dem Artikel geht es eigentlich nur zur Hälfte um die eigentlichen Fakten, sondern vor allen Dingen auch um die Menge an Müll und Fake News, die uns begegnen. Die Frage bleibt, und die gerne auch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer, was können wir denn eigentlich tun? Also meine Ansicht, aufklären, informieren, widersprechen, lasst Falschbehauptungen nicht unwidersprochen. Ob in der Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz oder am Stammtisch, wer schweigt, überlässt den Lautesten das Feld. Das sollte halt nicht passieren. Von daher gleich noch eine weitere Information, sozusagen einführend dazu der Artikel vom 15.07. von spektrum.de. Bundesweite Daten, wo Flüsse zu Rinnsalen werden. Neues System, NIWIS informiert. NIWIS steht für Niedrigwasserinformationssystem. Und wir haben es ja auch verlinkt, also nicht nur den Artikel, sondern auch das Informationssystem. Und ich würde auch gleich mal, dass wir mal kurz reinschauen, was man hier eigentlich sieht. Das Niedrigwasserinformationssystem ist innerhalb der letzten 2 Jahre von Bund und Ländern entwickelt worden und es zeigt die Daten von 380 Messstationen und 230 Grundwassermessstellen nach einheitlichen Maßstäben. Also man kann sozusagen bundesweit vergleichen. Die Farben zeigen an, wo regional die Wasserstände niedrig sind, sehr niedrig sind oder extrem niedrig. Und schauen wir doch einfach mal rein. Genau das sollte funktionieren. Wir sehen hier sozusagen die Startseite. Was wir nicht sehen, wer das erste Mal auf die Startseite geht, bekommt noch ein paar Pop-ups mit ein paar allgemeinen Informationen, die man sich durchlesen kann zur Bedienung bzw. zur Begriffserklärung, was hier verwendet wird. Das habe ich jetzt mal übersprungen. Und man sieht hier, es gibt also diese 3 Karten von Deutschland, überschrieben mit Oberflächengewässer, Grundwasser oder Niederschlag. Und ich würde mal ins Oberflächengewässer reingehen. Und man sieht hier erstmal die Deutschlandkarte und dann zoomen wir einfach mal nach Sachsen rein. Ja, das wollte ich noch gar nicht haben. Also noch mal ein bisschen größer Sachsen hier. Genau, hier sehen wir zum Beispiel ja die Elbe, ne, Dresden. Weiß nicht, ob man es jetzt erkennt auf dem kleineren Bildschirm. Und hier zum Beispiel eine Messstelle. Muss ich selber schauen, dass ich nichts Falsches auswähle. Dresden-Elbe. Und dann gibt es rechts dann diesen Seitenbalken mit einer Grafik. Und bei der Grafik, da muss man erstmal schauen, was wird hier überhaupt dargestellt. Man sieht also verschiedene Farbbereiche und dann sieht man eine blaue Linie. Und die blaue Linie, die nennt sich ja Abfluss. Genau genommen ist da gemeint der, also so habe ich es verstanden, ihr könnt mich gern berichtigen, wenn er da tiefer in der Materie steckt, aber die blaue Linie ist sozusagen der tatsächliche Stand, wie er aktuell ist, hier halt von der Elbe an der Messstelle. Und die Farbbereiche, das ist die sogenannte dynamische Niedrigwasserklassifizierung. Was bedeutet das? Ihr seht, dass sozusagen diese Farbbereiche unterschiedlich hoch sind, weil man vergleicht immer sozusagen, wie sind die historischen Daten im Vergleich zu jetzt? Also historisch gesehen, zum Zeitpunkt zum Beispiel 1.7. Wäre, wenn die blaue Linie hier unten ist, wäre das dann im extrem Niedrigwasserbereich. Ja, oder hier hatten wir jetzt mal einen Bereich, das ist sozusagen, da ist kein Niedrigwasser. Also immer da, wo die aktuelle, also wo ich hingehe und dann kann ich vergleichen, in welchem Bereich befindet sich das historisch im historischen Vergleich. Na, also weil jahreszeitbedingt hat ja die Elbe unterschiedlich unterschiedliche Wassermengen. Ne? Wir sind jetzt ja bei der Elbe, unterschiedliche Wassermengen. Von daher muss man dann immer schauen, wie ist das denn im historischen Vergleich. Was es noch gibt, nur zur Erwähnung, du sprachst ja auch von den Grundwasserständen, Jonathan. Mhm. Es gibt ja auch eine Karte mit den Grundwasserständen. Wenn ich gehe mal ein bisschen raus.
Oh, das sieht aber nicht gut aus.
Sieht, ne, viele nicht dunkelrote, aber hellrote Punkte, beziehungsweise die sind schon zwischen sehr niedrig und extrem niedrig schwanken hier die Anzeigen, ja. Anzeigen beim Grundwasser. Gut. Also, ruhig mal reinschauen. Wenn man Fakten sucht, kann man gern hier sozusagen mit Fakten kommen. Das war der Hintergrund, warum wir auch diese Karte einmal zeigen wollten.
Sehr spannend. Ja, kommen wir zu großen Bundespolitik, wie angekündigt. Hier gab es ja letzten Wochen, eigentlich letzten Tagen kann man sagen, einiges an Bewegungen. Nach langem und zähen Ringen liegen jetzt diverse Gesetzesinitiativen in der Energiepolitik vor und sind jetzt auch sozusagen zur Beratung öffentlich gemacht worden. Hierzu zwei Artikel, die wir euch ins Herz legen, beide von der Sächsischen Zeitung. Das erste, neues Heizgesetz, was Energiepolitik im Rückwärtsgang bringt und was nicht. Das ist kein klassischer Überblickartikel, ist nämlich ein Kommentar, also eine Meinung des Autors, des Journalisten dort vor Ort. Das ist ein Kommentar von Frank Thomas Wenzel. Er ist Frankfurt-Korrespondent des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Und der fährt hier sehr klar, eine sehr klare Kante in seiner Bewertung dieser ersten vorgelegten Vorschläge. Und zwar schon im Vorspann setzt den Ton sehr deutlich. Ich zitiere mal aus dem Vorspann. Die Energiepolitik von Schwarz-Rot zeigt sich als mutloser Murks, der Innovationen und langfristig günstige Energie bremst und blockiert. Der Standort Deutschland wird darunter leiden. Das ist, sage ich schon, sein Fazit vorab. Und er dröselt dann nochmal genau auf, im Endeffekt, was hier der Fehler ist. Er geht stark auf vor allen Dingen die Wahl bei der Energiepolitik in Bezug auf Kraftwerke und auf Wärme ein. Ich zitiere auch hier nochmal, wie er beschreibt, wie das Gesetz vorgelegt worden ist. Die schwarz-rote Koalition hat es in letzter Minute geschafft, mit einem Bündel von Gesetzen und Regelungen die Ausrichtung der Energiepolitik für den Rest der Legislatur zurechtzubiegen. Es handelt sich um ein groß angelegtes Bremsmanöver. Denn im Endeffekt sagt er, dass der vorgelegte Entwurf nichts weiter als eine wütende Reaktion auf die Energiepolitik von Robert Habeck ist. Und fasst dann zusammen im Endeffekt, dass hier Gaskraftwerke massiv gefördert werden sollen und das vor allen Dingen kritisiert er auch hier, dass die Förderung von Wärmepumpen schrittweise auslaufen soll, gleich dazu nochmal mehr. Er sagt, die Chance für intelligente Lösungen ist vertan, denn die Elektrifizierung bietet Chancen für ein Lastmanagement, also das Herunterregeln von Strombedarf, das Angebot dürftig ist. Nichts davon passiert nun. Stattdessen zementiert die neue Energiepolitik, die Zitat neue Energiepolitik, die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen mit enormen Risiken, wie gerade erst der Iran-Krieg gezeigt hat. Sehr lesenswert, auch sehr plastisch geschrieben. Er greift halt nur ein paar wenige Aspekte raus, aber die dann sehr deutlich und wettert ganz klar vor allen Dingen gegen diese enormen Kapazitäten von Gaskraftwerken, die zugebaut werden. Das ist schon sehr deutlich. Genau. Ein zweiter Artikel, ebenfalls aus der Sächsischen Zeitung hier vom 17. Juli. Da geht es um die freie Wahl beim Heizen, warum das neue Gebäudemodernisierungsgesetz für Sachsens Hausbesitzer riskanter ist als gedacht. Das ist im Endeffekt eine Umfrage, eine Befragung von mehreren Experten und Handwerkern aus der Branche, aus der Heizungsbranche in Sachsen. Und ich muss sagen, ich habe auch schon vorher mit dir, Andreas, diskutiert, ich finde den Artikel ein bisschen konfus, weil die Aussagen sehr ohne Kontext gesetzt werden und sie widersprechen sich zum Teil auch. Zu Anfang spricht man davon, nämlich, dass das neue Gesetz alte Probleme lösen würde und sofort neue schaffe. Okay, gut. Und zwar sei es gut, laut Aussage eines zitierten Handwerkers, dass die Regelung gestrichen worden sei, dass neue Heizungen zu 65% mit Erneuerbaren betrieben werden müssten. Also man endlich wieder Technologieoffenheit hat, weil, ne, so. Das sei ganz wichtig. Gleichzeitig sagt derselbe Akteur dann aber ganz im Absatz danach, naja, aber ohne Klimavorgaben ging es halt nicht und es sei total unklar, wie diese nun ausgestaltet seien. Das bringe eine unglaubliche Unsicherheit mit sich. Also ist eigentlich nichts geschafft, weil vorher war durch angebliche Technologie, fehlende Technologieoffenheit im Endeffekt Unsicherheit drin. Und jetzt hat man irgendwie dann doch noch das wieder zwar wieder rausgehauen, aber dann doch irgendwie durch diese ganzen erneuerbaren Geschichten wieder eine neue Unsicherheit drin. Nämlich, und das stimmt auch, ist es so, diese Biotreppe, also das schrittweise Erhöhen von Biokraftstoffen für verschiedene andere Heizungssysteme, also auch für Gasheizungen und Ölheizungen, das ist vollkommen unklar, wie das funktionieren soll. Und da gebe ich dem Zitierten auch recht. Niemand kann sagen, ob im genannten Zeitraum für diese Treppenstufen ausreichend Biobrennstoffe vorhanden sein werden und zu welchem Preis vor allen Dingen auch. Da wird ein Risiko einfach komplett auf die Verbraucher abgewälzt, weil es sind vor allem die Mieterinnen und Mieter, die dann in den Wohnungen sitzen und sozusagen auf die Heizungssysteme angewiesen sind, die sie vorgegeben bekommen. Und das ist also vollkommener Schwachsinn aus meinen Augen, weil nämlich, das wird auch später auch von einem Experten gesagt, wenn man sich mal so anschauen würde, also Wärmepumpen seien eigentlich schon das Nonplusultra, weil die sind zwar teuer in der Anschaffung, aber im Betrieb halt ganz eindeutig günstiger. Und dann kritisiert man auch im Endeffekt in diesem Artikel einer dieser Experten, diese Biotreppe und auch diese Vorgaben, das sei ja wiederum eine Rolle rückwärts und eine Wärmepumpe durch die Hintertür. Naja, aber wenn es halt so ist, dass die Wärmepumpe neben der Fernwärme das beste Mittel ist, um in Zukunft Gebäude zu beheizen, dann weiß ich auch nicht weiter. Ne? Also da wird im Endeffekt nur im Verschiebebahnhof die Unsicherheit von einem Posten in den anderen reingeschoben. So.
Ja, also ich sag mal, die Experten hier, ich würde es eher als persönliche Meinungen bezeichnen, einzelner, die damit beschäftigt sind, aber vielleicht jetzt auch sozusagen eine sehr persönliche Sicht auf die Dinge haben als Heizungsbauer. Wir erleben es ja immer wieder, dass sozusagen wer als Heizungsbauer noch nie eine Wärmepumpe eingebaut hat, diese dann auch sozusagen verteufelt, ne, weil die kann er nicht einbauen, also baut er lieber die Öl- oder Gasheizung ein. Vielleicht noch zwei Anmerkungen, vielleicht nochmal zur Klarstellung, das Gesetz ist ja mittlerweile beschlossen, also der Bundestag, Bundesrat haben es verabschiedet am 10. Juli. Insoweit ist da erstmal nichts mehr dran zu rütteln. Ne? Ist die Frage, ob es beklagt wird, Bundesverfassungsgericht. Es gibt auch eine Initiative, die sozusagen den Bundespräsidenten auffordert, das nicht zu unterzeichnen, weil es eben sozusagen nicht rechtens ist. Aber insoweit kann es noch nicht in Kraft treten, weil es noch nicht ausgefertigt ist. Ich gehe mal davon aus, also es ist selten passiert, dass ein Bundespräsident ein Gesetz nicht unterzeichnet hat, also dass er es unterzeichnen wird. Und dann wird sicherlich eine Normkontrolle erfolgen, also sprich dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt werden. Das nur zur Klarstellung nochmal. Ansonsten, du sprachst ja die Biotreppe an und das ist genau der Punkt. Also wir sollten uns mal fragen, wovon reden wir hier eigentlich? Bei Biotreppe, also mir ging es am Anfang zumindest so, denkt man ja an Biogas. Ne? Also es wird dem Erdgas sozusagen ein Anteil an Biogas beigemischt. Was schätzt du, wie hoch ist momentan der Anteil an Biogas am Erdgas, was durch die Rohre fließt?
Oh, der ist nicht groß. Der wird unter 5% liegen.
Ja, genau. Also bist du ganz gut mit 2%. Also momentan ist sozusagen der Biogasanteil, also der Anteil von Gasen aus Biogasanlagen, liegt bei 2%. Mhm. Und natürlich gab es Studien und so weiter davor. Realistisch ist eine Steigerung auf 11-13%. Mhm. Also eine Steigerung auf 11-13%, was natürlich dann auch zur Folge hat, dass Biogas nicht mehr verstromt wird. Denn momentan liefert ein überwiegender Teil der Biogasanlagen Strom, indem er verstromt wird. Und zwar idealerweise, das ist nicht bei jeder Anlage so, aber idealerweise natürlich auch flexibel. Das heißt, man kann in Zeiten, wo Strom und Wind schwach ist, kann man dann verstärkt die Biogasanlagen laufen lassen. Und in Zeiten, wo Strom und Wind ausreichend Strom liefern, kann man sagen, da stoppt jetzt die Biogasanlage und speichert das Gas lieber für die Zeiten, wo es dann halt eher gebraucht wird. Also sozusagen flexibler Einsatz. Wenn wir jetzt alles nur noch in die Rohre schieben, gibt es natürlich auch keine Stromversorgung mehr und auch diese Flexibilität für das Stromnetz fehlt dann halt irgendwo. Also die eigentliche Frage ist natürlich, was ist denn jetzt eigentlich der Rest bei der Biotreppe? Und das ist der Wasserstoff. Ne? Also wir reden hier eigentlich von grünem Wasserstoff.
Das war die Geschichte,
ja. Da stehen wir wieder vor der Frage. Wir wandeln also Strom aus Erneuerbaren in Wind und Solar, also von Wind und Solar, in grünen Wasserstoff um, geben den in die Erdgasleitung, nur um ihn dann am Ende zu verbrennen. Also ineffizienter geht kaum, denn wenn man mit dem Strom und so weiter gleich die Wärmepumpen betreiben, ich glaube, wissen alle Bescheid. Also, wir haben eine Vielzahl anderer Anwendungsgebiete, die dringend grünen Wasserstoff brauchen. Chemieindustrie, vielleicht auch fürs Fliegen, ne? Also Wasserstoffflugzeug oder sozusagen herkömmliche Flugzeuge, die mit synthetischen Kraftstoffen fliegen, die wiederum aber als Ausgangsbasis auch Wasserstoff haben. Also insoweit, wir werden grünen Wasserstoff schon brauchen und auch in großen Mengen brauchen. Aber den dann auch noch sozusagen über die Biotreppe in die Rohre zu schieben, ja, ich sag nur reiches Heizungshammer oder Heizhammer.
Richtig. Und wie gesagt, es wird vor allen Dingen eine riesige Kostenfalle werden für ganz, ganz viele Menschen.
Ja. Und vor allen Dingen, also ich meine, wer selber entscheiden kann, dem traue ich zu, in der Eigenverantwortung die richtige Entscheidung zu treffen. Aber bei Vermietern, denen das mehr oder weniger egal ist, und auch die Beteiligung, es gibt ja eine Regelung, die Vermieter beteiligen soll an den sozusagen höheren Kosten von Öl und Gas. Aber das ist halt auch nur ein geringerer Anteil. Also der Hauptanteil bleibt dann nach wie vor beim Mieter hängen. Soweit sind wir wieder beim Thema soziale Gerechtigkeit. Richtig. Gut, wir gehen gleich mal von dem einen Hammer zum nächsten Hammer. Denn was ist passiert? Es gab am Freitagabend sozusagen vom Bundesministerium den Rundbrief an alle Verbände, vor allen Dingen natürlich die Verbände auf Bundesebene, dass die Verbändebeteiligung zur EEG-Novelle und zum Netzanschlusspaket gestartet ist. Was meinst du, Jonathan? Na gut, du weißt es vermutlich. Wie lange läuft sie?
Drei Werktage.
Also
drei Werktage.
Mhm. Genau. Nichtsdestotrotz, es gibt dazu schon eine Pressemitteilung vom Bundesverband Erneuerbare Energien vom 18.07. Kritisch sieht der Bundesverband die neuen Leistungsbegrenzungen für Wind- und Solaranlagung, die weitgehende Streichung von Entschädigungszahlungen im Falle temporärer Netzengpässe, also das ist, was sozusagen der Redispatch ist, und auch die Streichung der Einspeisevergütung für kleine Solaranlagen sowie unzureichende Ausschreibungsmengen für Biogas. Komme ich gleich noch dazu. Und die BEE-Präsidentin Hein Esser hält fest zu dem Entwurf: statt verlässlicher Investitionsbedingungen schafft die Bundesregierung neue Unsicherheit. Betroffen ist eine Branche von mehr als 436.000 Arbeitsplätzen und einem jährlichen Investitionsvolumen von rund 37 Milliarden Euro. Wir gehen noch mal kurz zurück auf die Frist, die gegeben wurde. Die Entwürfe umfassen reichlich 360 Seiten. Also man erwartet hier von Verbänden, dass innerhalb von drei Werktagen auf 360 Seiten reagiert wird. Schauen wir uns noch mal kurz den Inhalt an. Wir haben es hier noch mal ein bisschen grafisch zusammenfassen lassen. Es geht also um das Thema des Redispatches. Das ist das, was auf der Kachel 1 zu sehen ist, was halt die große Gefahr mit sich birgt, dass solche Anlagen nicht kalkulierbar sind. Und wenn die Anlagen nicht kalkulierbar sind, werden auch keine Kredite dafür ausgereicht. Also man wird mit der Bank nicht ins Einvernehmen bekommen oder zu Bedingungen, die es unwirtschaftlich machen. Mhm. Wir haben hier das Thema der kleinen Solaranlagen und wir haben das Thema Biogas, was ich schon zeigte, was natürlich gerade bei Biogas auch problematisch ist, da viele Biogasanlagen sozusagen die EEG-Förderung ausläuft. Und jetzt der Krux zu dem, was wir vorher hatten, mit dem Heizungshammer von Reiche. Die Biogasanlagen, wenn die jetzt auslaufen und sozusagen die Förderung ausläuft, können nicht weiter betrieben werden, werden abgeschaltet. Tja, wo nehmen wir dann das Biogas für die Heizungen her, die hier in der Heizungstreppe oder Biogastreppe drin sein sollen? Also alles widersprüchlich an der Stelle. Und natürlich hat das sozusagen Auswirkungen auf die Arbeitsplätze, auf die Einnahmen der Kommunen vor Ort. Denn wir haben ja über das Ertragsbeteiligungsgesetz hier in Sachsen ja auch die Möglichkeit, dass Kommunen an den Einnahmen beteiligt werden. Also neben Gewerbeeinnahmen, Steuereinnahmen halt nochmal ein extra Bonus über das Ertragsbeteiligungsgesetz. Wenn nichts gebaut wird, gibt es natürlich da auch keine finanziellen Verbesserungen für die Kommunen an der Stelle mit allen Folgen, die es halt hat, wenn die Kommunen knappe Kassen haben.
Noch ein Wort zu den drei Tagen, zur Frist von drei Tagen. Das hat die Politikriege der aktuellen Bundesregierung an der alten Bundesregierung, nämlich auch aus der Opposition heraus, kritisiert. Ich finde es bedenklich, dass man jetzt einfach so weitermacht und das Versprechen nicht einlöst, hier anders zu arbeiten. Das macht nämlich alles für uns alle Akteure schwieriger.
Genau, also die Kritik gab es durchaus auch an der vorgehenden Bundesregierung. Das sollte man fairerweise sagen. Auch da waren die Fristen kurz. Wie kurz, habe ich jetzt gar nicht mehr so vor Augen. Aber es ist einfach eine Frechheit, weil es müssen sich, also innerhalb von drei Tagen sowas zu erwarten, zu arbeiten. Und zumal ja über Monate angemahnt wurde, doch nur endlich mal hier vorwärts zu kommen, weil wir brauchen ein neues EEG. Also das sonst laufen verschiedene Förderungen aus, was mit EU-Regelungen und zu tun hat. Aber jetzt dann so, also es kann nicht sein, dass man sich selber Zeit lässt und dann den anderen sozusagen unter Druck setzt, was Fristen anbelangt. Ne?
Und das ist auch einfach Demokratie schädigend meines Erachtens, weil so wird Partizipation durch die Hintertür ausgeschlossen. Ja. Aber gut, anderes Thema. Wir wollen mal kurz gucken. Es geht auch um Partizipation in den nächsten beiden Artikeln. Der erste von NTV. Genau.
Der erste von NTV vom 11.07.2026, überschrieben mit Protestirrsinn in Lommatzsch. Wir wollten Windkraft unbedingt ablehnen und bekommen jetzt das Gegenteil. Ein wirklich super Artikel, absolut lesenswert. Ich sage das selten, aber an der Stelle wirklich reinschauen. Hier erzählt die Bürgermeisterin von Lommatzsch, die FDP zugehörig ist übrigens, welche Auswirkungen blinder Protest auf die Gemeinde haben kann. Die Stadt Lommatzsch nutzte bereits seit 2015 zwei Windparks und einen Solarpark und erzeugte damit rechnerisch mehr Strom aus erneuerbaren Energien, als sie selbst verbraucht. Das ist nicht ungewöhnlich, wenn da in einer Gemeinde viele Anlagen stehen. Aber, und das ist der eigentliche Punkt, die Einnahmen aus den Anlagen haben die finanzielle Lage der Kommune deutlich verbessert. Aus einer früher hochverschuldeten Stadt wurde eine finanziell gut aufgestellte Gemeinde. Also insoweit die unter damaligen Bedingungen, da haben wir noch nicht vom Ertragsbeteiligungsgesetz gesprochen. Ne? Mhm. So. 2023 sollten dann mehrere ältere Windkraftanlagen durch leistungsfähigere neue Anlagen ersetzt werden. Und man wollte sozusagen das Zepter in die Hand nehmen. Bürgermeisterin Anita Maas hat den Ausbau gezielt auf wenige geeignete Standorte konzentriert. Also so der Plan. Und gleichzeitig war die Idee, dass die Bürgerinnen und Bürger über einen Strombonus direkt profitieren, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber was ist passiert? Aufgrund dieser ganzen Gegenwindbewegungen und so weiter kam es dann dazu, dass der Gemeinderat die Pläne ablehnte und auch die Ausweisung neuer oder anderer Windenergieflächen ablehnte. Die Folge? Ja, was ist die Folge? Wir wissen, ne, die gesetzlichen Ausbauziele des Bundes gelten trotzdem, aber jetzt kann die Stadt nicht mehr selber entscheiden, wo die neuen Windräder entstehen, sondern die Übung und Planung, die ja sozusagen bei uns durch die Regionalplanung erfolgt, macht halt, was die Regionalplanung sagt. Das heißt, die Kommune, ich meine, die kann immer noch Vorschläge unterbreiten, aber den Einfluss insoweit, dass tatsächlich dann bestimmte Standorte und eine bestimmte Ausgestaltung des Ausbaus passiert, ist dann nicht mehr vorhanden. Denn künftige Einnahmen bleiben aus, beziehungsweise werden geringer. Und die Bürgermeisterin hält ja also eindeutig fest, dass die Gemeinde dadurch ihre Gestaltungsmöglichkeiten aus der Hand gegeben hat und sich künftig finanziell auch einschränken muss. Wie gesagt, das ist nur ein Ausschnitt aus dem Artikel. Es gibt da noch eine spannende, also es gibt viele spannende Fragen, aber hier kommt dann noch die Frage, wieso bekommen Sie kein Geld mehr? Da sagt sie doch, die gesetzlich vorgeschriebene EEG-Umlage, die bekommen wir. Aber darüber hinaus von neuen Windgebieten um uns herum nichts mehr. Und das ist auch so die Erfahrung, wenn sozusagen die Projektierer, die Investoren, wenn die sehr viel Auseinandersetzung mit den Kommunen hatten, wenn da eine starke Gegenwindbewegung ist und es kommt am Ende dennoch zu dem Windpark, dann ist dann auch die Bereitschaft sozusagen über das Mindestmaß hinaus etwas zu zahlen gering, was ja auch damit zu tun hat, dass dem Projektierer, dem Unternehmen, dem Investor mehr Kosten entstanden sind aufgrund dieses Gegenwindes, sage ich mal, als ohne. Das führt zu deutlich mehr Kosten. Man versucht halt über Informationsveranstaltungen etc. Und also man muss mehr investieren und bekommt aber weniger raus am Ende. Und von daher ist natürlich dann auch die Bereitschaft deutlich geringer, über das gesetzliche Mindestmaß hinaus etwas zu zahlen. Ja, und insoweit führt sie halt noch aus. Der Investor hat für den Tummelberg trotzdem 5 neue Windräder beantragt. 4 befinden sich im Genehmigungsverfahren. Wenn das klappt, stehen dort also künftig 12 Anlagen statt der 9, die wir gemeinsam mit ihnen geplant hatten. Also insoweit gibt es dann auch mehr Anlagen da vor Ort, weil dann natürlich der Investor auch die Belange der Gemeinde sozusagen außen vor lässt, weil die Gemeinde ihn ja abgelehnt hat. Ja, geht auch anders, Jonathan?
Ja, also irgendwie erinnert mich das Vorgehen der Gemeinde oder der Menschen dort vor Ort so ein bisschen an meinen kleinen Sohn, der vielleicht irgendwie das falsche Gummibärchen erwischt hat und dann irgendwie es wieder ausspuckt. Also es ist sich selbst im Weg steht. Es geht auch anders. Und zwar geht es ganz Stückchen nördlich von Lommatzsch, gar nicht weit entfernt, in Großenhain. Da geht es gerade darum, dass hier ein Windpark entstehen soll. Der Baubeginn dieses Jahr. Das ist ein Artikel vom 17. Juli. Anwohner werden befragt, wohin sollen Gelder aus erneuerbaren Energien in Großenhain fließen. Und zwar werden dann über das Erneuerbare Energien Ertragsbeteiligungsgesetz, das du eben schon genannt hast, Andreas, bei diesem Windpark in Skassa eben auch Gelder fließen, durch die Kommune profitieren wird. Das kann man auch sehr klar berechnen, weil man dann ungefähr die Erträge kennt und dementsprechend kann man sozusagen vorausplanen schon loslegen. Und es gibt jetzt eben schon vorausdenkend ein Strategiepapier der Stadt, das kursiert und ist auch schon veröffentlicht, mit Ideen, wofür man die Gelder verwenden will. Aber es kommt noch besser. Die Bürgerinnen und Bürger dürfen jetzt mitkommentieren und eigene Ideen einbringen, wenn sie wollen. Also kommentieren, korrigieren und ein bisschen einfach sozusagen Input geben darüber, was ihnen wichtig ist. Ich finde das super. Im Endeffekt, die Gemeinde profitiert und hinzu kommt, werden die Bürger noch befragt dazu. Das ist nicht einfach nur die Gemeinde sozusagen über die Köpfe hinweg, der Bürger paternalistisch irgendwie entscheidet, wo es hingeht, sondern man einfach auch Leute einbezieht. So wird, ich glaube, so der Benefit von Energiewende auch für die Kommunen vor Ort, die ja ohne Frage eine Belastung durch die Windräder haben, das ist einfach so, kann man nicht wegdiskutieren, dass sie dann trotzdem davon auch ganz klar Vorteile haben, die sie spüren. So.
Danke, Jonathan. Wir kommen weiter. Für dieses Positivbeispiel ist auch mal schön. Ne? Also, ach ja. Wir kommen zum letzten Artikel, der mit genau. Ihnen zu tun hat.
Nochmal ein bisschen was zum Wohlfühlen. Wir haben ja schon ein paar Mal über Agri-PV gesprochen. Das war ja schon ein paar Mal hier Thema. Das ist ja noch, ich sag mal, immer noch so eine Technologie, die von einigen kritisch beäugt wird. Jetzt stellt sich aber was raus. Die Freie Presse hat herausgefunden, durch eine Studie, die veröffentlicht worden ist, wie ein Solarpark in Sachsen Bienen rettet. Am 17. Juli ist der Artikel erschienen. Und zwar geht es um die erste vertikale Photovoltaikanlage Sachsens. Das heißt, die Solarmodule hängen wie so ein Zaun quasi. Und zwischendrin ist noch Fläche, die auch bewirtschaftet wird. Und zwar 99% der Fläche wird noch bewirtschaftet. Das muss ich auch mal vorstellen. Das ist, wenn die immer so sagen, von wegen hier, Agri-PV ist ja sozusagen völliger Blödsinn, weil da geht Ackerfläche verloren. Naja, nicht wirklich, sage ich mal. Ne? 99% ist schon sehr deutlich. Jetzt kommt aber noch was Tolles hinzu. Im Endeffekt haben Forscherinnen und Forscher jetzt geschaut, dass hier Wildbienen profitieren. Und zwar wurden auf dem Acker der Agri-PV-Anlage im Juni und Juli 25 bei 4 Begehungen 27 Wildbienenarten nachgewiesen, darunter mehrere in Deutschland gefährdete, wie zum Beispiel die Senf-Blauschiller-Sandbiene. So. Und das hat man verglichen, naja, es könnte ja sein, dass es halt da überall so ist. Nein, überhaupt nicht. Die haben einen Acker daneben genommen, auch durchgeschaut, oder waren nur 7 oder, ne, also deutlich weniger Wildbienen, die dort leben konnten. Warum ist das so? Fragt man sich sofort, das ist doch komisch, das ist trotzdem noch Ackerbau. Naja, halt mal. Also, verschiedene Geschichten. Zum einen sind im Endeffekt Flächen zwischen den bewirtschafteten Teilen, die nicht bewirtschaftet werden, sind zwar nur klein, aber sie reichen den Bienen aus, dort Lebensraum zu nutzen. Das Pflügen schafft also auch so ein paar offene Bodenstellen. Das brauchen die Wildbienen zum Nisten, weil die ja so im Boden drin sind, nicht in der Luft. Zugleich geht es dann auch um Leinendotter im Endeffekt, der dort vorhanden ist. Die Verschattung hilft dabei, dass der länger dort vor Ort ist. Also sind nahezu ideale Bedingungen, um eben damit sich Wildbienen wieder ansiedeln können. Irgendwie verrückt, dass man auch das sozusagen bemerkt hat. Ich finde es ganz toll, weil ich persönlich merke, dass irgendwie der Anteil an Insekten in der Natur um uns herum deutlich abgenommen hat in den letzten 10 Jahren. Und sowas macht mir dann echt wieder Freude, muss ich nicht sagen.
Genau, also du hast im Prinzip schon alles, was im Artikel steht, wiedergegeben. Ist jetzt von mir noch ein kleiner Hinweis, trotzdem an der Stelle, es handelt sich hier um die Agri-PV-Anlage Mautschke, der ist ja auch erwähnt. Wir haben da auch verschiedene Videos aus dem Agri-PV-Forum, was jährlich stattfindet, ja, wo zumindest hin und wieder Mautschke anwesend ist und vorträgt. Also wer das vertiefen mag, kann da gerne auch nochmal reinschauen in die Videomitschnitte von den Vorträgen. Cool. Damit sind wir im Prinzip für heute durch. Die 49. Sendung immerhin. Das heißt, wir sehen uns dann im August zur 50. Sendung. Und Glückwünsche nehmen wir natürlich auch gerne entgegen zur runden Zahl. Wer uns also dann zur 50. sehen mag und das noch nicht getan hat, abonnieren und die Glocke einschalten, damit es dann auch die Nachricht gibt, dass es was Neues gibt. Ansonsten, der Sommer ist ruhig, ist sozusagen bedingt. Ne? Also die Bundesverbände zumindest müssen die Stellungnahme schreiben und heute abgeben und einiges andere. Nichtsdestotrotz ist es schon ein bisschen ruhiger. Auch wir haben keine Veranstaltung jetzt in den Sommerferien, die ja derzeit laufen. Wer mag, das wird sich dann im Abspann wiederfinden lassen. Wir laden dann im August, September wieder zu Solarpartys ein. In dem Sinne, bleibt uns treu und habt einen schönen Sommer.
Tschüss.